Mal, wenn du zu einer Unternehmertum gehst nach München und die zeigen einmal, wie die ESA Aerospace da abhebt und sagen, das war ein TUM-Startup, dann fragt irgendwie keiner mehr, warum wir das noch brauchen. Und ich glaube, genau solche Durchbrüche brauchen wir auch im Sozialunternehmerbereich, die jeder kennt in Deutschland, um die man nicht mehr drumherum kommt. Und das wäre auch mein Wunsch, 10 Impact Unicorns bis 2030 aufzubauen, auch mit der Sprint. Aber das ist natürlich nur der Anfang. Eigentlich will ich, dass jedes Unternehmen in Deutschland eine soziale oder ökologische Mission hat, was ausgegründet wird, das wirklich auch einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leistet.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Zara Brun. Zara ist Gründerin des Sozialunternehmens SocialBee, das im Bereich Flüchtlingsintegration arbeitet. Zara hat in den letzten Jahren zudem das Thema soziale Innovation insgesamt in diversen Rollen vorangetrieben, unter anderem als Aufsichtsrätin, Beirätin in diversen politischen Gremien und auch als Mitarbeiterin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und seit kurzem, da beackert sie das Feld der sozialen Innovation bei uns bei der Sprint. Wieso, weshalb, warum? Darüber spreche ich heute mit ihr. Danke, Zara, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke für die Einladung.
Was ist eine soziale Innovation?
Eine soziale Innovation ist eine Innovation, die ein gesellschaftliches Problem besser löst als bisherige Ansätze und das Leben von Menschen messbar und signifikant verbessert. Also sei es im Bereich Wohnungslosigkeit, Sozialstaat, aber eben auch Umweltschutz, demografischer Wandel. Die sozialen und Herausforderungen werden immer größer und das sind gerade unternehmerische Ideen, Ansätze, die eben zum primären Ziel haben, genau die Probleme zu lösen. Und das Wirtschaftliche ist da nicht im Vordergrund, sondern eben erst in der zweiten Priorität.
Sag doch mal ein paar Beispiele, vielleicht auch aus der Geschichte. Ist die Einführung der Krankenversicherung eine soziale Innovation?
Definitiv. Ich glaube, der Buchdruck ist auch eine soziale Innovation. Frauenrechte sind eine soziale Innovation. Also es muss auch nicht immer irgendwie ein Unternehmen dahinter stecken, sondern es sind auch einfach gesellschaftliche Fortschritte, die schon sehr signifikant unser Leben verändert haben.
Warum brauchst du dann plötzlich Sozialunternehmen dafür? Also das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, das sind ja Dinge, die gewissermaßen tatsächlich unter eher der Überschrift sozialer Fortschritt laufen würden, teils staatlich, teils technologisch getrieben.
Ja, genau. Warum braucht man Startups, um Innovationen in Unternehmen oder in der Wirtschaft voranzubringen? Genauso helfen natürlich Sozialunternehmen, Innovationen voranzutreiben im Bereich Sozialstaat, im Bereich Politik, im Bereich Wirtschaft. Die wirken auch in verschiedene Felder rein. Also manche Sozialunternehmen wirken eher politisch und versuchen, Politik attraktiver zu machen für junge Menschen, befördern politische Talente wie Joint Politics oder Brand New Bundestag. Andere gehen eher in die Wirtschaft, versuchen Menschen zu integrieren, Menschen mit Fluchthintergrund, Menschen, mit Beeinträchtigungen, versuchen für mehr Teilhabe, sich für LGBT+ die Szene einzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch Sozialunternehmen, die eher ins Ökologische wirken. Wie schaffen wir es, ein höheres Umweltbewusstsein zu schaffen, etc.? Aber sie haben natürlich sehr ambitionierte Ziele und wollen im großen Stil was Positives verändern, im Unterschied zu diesen klassischen Startups und den klassischen Innovationen, die wir so kennen.
Das hört sich für mich jetzt so ein bisschen so an, als ob das eine neue Ausdrucksform oder ein Sammelbecken für Leute sind, die sowieso eine klassische progressive Agenda politisch fahren wollen. Worin unterscheidet sich das dann? Also quasi, worin unterscheidet sich die soziale Innovation, das Hervorbringen von sozialen Innovationen und sozialen Unternehmen von, einem klassischen progressiven politischen Engagement?
Also gerade bei Sozialunternehmen geht es darum, dass sie messbar dem Staat tatsächlich auch Einsparungen oder einen Mehrwert generieren. Also mein eigenes Sozialunternehmen, wir messen nach, wie viel wir dem Sozialstaat einsparen, zum Beispiel indem wir Menschen mit Fluchthintergrund in den Arbeitsmarkt integrieren. Das sind Menschen, die oft hilfsbedürftig Sozialleistungsempfänger sind, die machen wir zum Einzahler ins System und so sparen wir tatsächlich dem Staat messbar Geld. Und das machen viele Sozialunternehmen in den verschiedensten Bereichen. Und ich glaube, es geht auch darum, mal zu illustrieren, dass es nicht ein nice to have ist, sondern dass es darum geht, gerade gesellschaftlichen Fortschritt messbar und die Wirkung auch zu zeigen, zu quantifizieren und auch den ökonomischen bzw. den volkswirtschaftlichen Nutzen ganz nach vorne zu stellen. Weil sie leisten viel und sie könnten tatsächlich dem Staat auch viele Milliarden sparen, wenn wir ihr Potenzial nur richtig nutzen würden.
Wie würdest du denn Sozialunternehmerin, warum hast du dich entschieden, diesen Weg zu gehen und nicht vielleicht ein klassisch Startup zu gründen oder in irgendeine Institution zu gehen?
Ich selber bin da so reingerutscht. Ich wollte eigentlich mal Investmentbankerin werden. Hat nicht ganz geklappt. Beziehungsweise ich habe eigentlich BWL studiert. Also ich bin definitiv eher auf der sehr ökonomischen Seite und schaue auch mit dem Blick auf die Szene. Habe 2015 Social Bee gegründet. In der Flüchtlingskrise ganz einfach aus dem Problem heraus, dass die ganzen Unternehmen Geflüchtete einstellen wollten. Und dann gab es diese große Schlagzeile. 29 DAX-Unternehmen haben 4 Geflüchtete eingestellt. Das war dann Anfang 2016. Und dann gab es ganz faktische Probleme, von der Sprache bis zur Bürokratie. Wo finde ich die Menschen eigentlich und wenn ich sie gefunden habe, wie stelle ich sie eigentlich bei mir ein und begleite sie auch im Job? Und wir haben gesagt, wir müssen es den Unternehmen einfach so einfach wie möglich machen, Menschen einzustellen, genauso wie den Deutschen. Und wir kümmern uns um alles, was Arbeit macht. Und das ist bis heute quasi die Value Proposition. Bin damals aber tatsächlich übers Ehrenamt reingerutscht und war auch nebenher im Venture Capital, im Green Tech unterwegs. Habe da viele coole Gründer kennengelernt, die ja Technologien entwickelt haben, die die Welt verändern sollten und habe gedacht, warum geht es nicht auch für den sozialen oder gesellschaftlichen Bereich? Warum können wir nicht da auch Plattformen entwickeln, die im großen Stil die Herausforderungen unserer Zeit lösen, wie eben die Migrationskrise?
Bist du froh, dass das mit dem Investmentbanking nicht geklappt hat?
Ach, es gibt, glaube ich, jetzt wieder in der Zukunft Pläne. Ich glaube, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema, wie kann der Kapitalmarkt eigentlich viel gezielter in tatsächlich messbaren Social Return on Investment, also in eine messbare volkswirtschaftliche Rendite investieren. Beschäftige mich deswegen sehr viel mit dem Kapitalmarkt, auch mit den sozialen Investmentbanken, wie zum Beispiel in der UK, ein Riesenerfolgsprojekt. Also ich könnte es mir schon wieder vorstellen, aber natürlich mit dem Engel einem, ja, da auch quasi gesellschaftlich progressive Themen mit zu bespielen und nicht einfach nur ganz klassische Unternehmen oder die nächste E-Commerce-Software.
Ja, ich meine, man könnte auch argumentieren, dass in vielerlei Hinsicht Investmentbanking das Gegenteil von sozialer Innovation ist oder zumindest in der Regel eher sozialen Rückschritt finanziert. Aber Herrgott, in dieses Thema werden wir jetzt nicht tief reingehen. Du hast ja jetzt mehrfach betont, das messbar machen, das Impacts. Wie macht man das denn?
Also je nach Thema des Sozialunternehmens kann man seine Theory of Change bestimmen. Und ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten. So ein bisschen wie bei der Medizin im Placebo-Bereich. Man gibt einer Placebo-Gruppe ein Placebo und einer anderen eine soziale Intervention und schaut, was kommt am Ende bei raus. Und ich sage mal, bei uns bei Social Bee integrieren wir dann mehr Geflüchtete, als wenn sie selber in Arbeit kommen würden, wenn sie klassisch im System sind. Und genauso kann man das eigentlich wunderbar messen. Und das geht nicht nur bei Integration. Das geht zum Beispiel in England auch beim Thema Häftlinge. Da bekommen 5 Gefängnisse keine Intervention und 5 Gefängnisse eine Intervention. Das heißt, Häftlinge werden trainiert, begleitet und das Ziel ist, dann am Ende die Rückfallquoten zu vergleichen und dann hochzurechnen, was haben wir eigentlich im Staat gespart. Dadurch, dass Häftlinge eben nicht rückfällig geworden sind. Und da laufen da gesellschaftliche Kosten, die der Staat, der Bundeshaushalt, die BürgerInnen sowieso bezahlen, zusammen. Und das kann man dann eigentlich ziemlich gut hochrechnen. Und genauso ist bei unseren Geflüchteten. Wie viele Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit holen wir langfristig aus der Langzeitarbeitslosigkeit raus. Wir messen da insbesondere die ersten beiden Anstellungsjahre, weil da sind wir noch ganz eng dabei und begleiten die Menschen und können am Ende ausrechnen, wie viel Geflüchtete, wie viel haben wir dem Staat damit gespart. Es sind ungefähr auf die ersten beiden Jahre pro erfolgreich integrierten Geflüchteten 70.000 Euro und wir brauchen dafür ungefähr 1.000 Euro Investment. Man kommt relativ schnell dahin, dass es ein ganz guter Return on Investment ist, wenn man ich sag mal, bei Social Media zum Beispiel in Integration investiert. Und solche Messmechanismen gibt es eigentlich in allen Bereichen mittlerweile. Und es wird aber auch noch sehr viel daran geforscht. Wir müssen da auch noch besser werden, weil nur wenn wir wirklich diesen ökonomischen Nutzen, den volkswirtschaftlichen Nutzen quantifizieren und beschreiben können, nur dann wird man wirklich ernst genommen und kommt so ein bisschen weg von diesem Wohltätertum und der Gießkanne und all den Vorurteilen, auch mit den politischen, die man eben noch da so im Kopf mit hat.
Es müssen ja nicht zwingend Vorurteile sein. Es gibt diese Fälle ja, ne? Also die Frage eigentlich ist doch, wie stellt man sicher, dass dieses Quantitative und dieses auf Wirkung bedachte Denken tatsächlich in der Szene so um sich greift, dass auch andere Sozialunternehmen das dann so gut nachweisen können, wie ihr das offenbar könnt. Und also Faktor 70 ROE, da wird sich ja ein Investmentbanker, wird ja wird ja an die Decke springen vor Freude.
Richtig, deswegen vielleicht auch zum Investmentbanking. Es gibt in England und auch in anderen Ländern der Welt, die ich auch als Beauftragte für soziale Innovationen besuchen durfte, tatsächlich eben auch soziales Investmentbanking, wo es um die volkswirtschaftliche Rendite geht, also wo einfach finanzielle plus soziale Rendite zusammengezählt wird und dann kommt natürlich ein anderes Ergebnis raus. Und dann kann tatsächlich auch, Investitionen danach vergütet werden. Also wenn der Staat zum Beispiel Teile der sozialen Rendite an Investoren vergütet, wird plötzlich auch der Kapitalmarkt neugierig und investiert plötzlich in soziale Unternehmungen. Und genau darum geht es eigentlich. Wie schaffen wir es, dass der Kapitalmarkt da in die Projekte investiert, die besonders effektiv, besonders leistungsstark sind, um sie dann auch zu skalieren und groß zu machen? Und wie schaffen wir es auch, den Staat einzubinden, dass, ich meine, das Sozialwesen modernisiert, reformiert wird und tatsächlich auch Unternehmungen vergütet werden für die soziale Rendite, die sie ja tatsächlich auch erbringen. Und da gibt's aktuell in Deutschland noch wenig Markt für. Und deswegen sind auch viele der Unternehmungen da, finden das unbequem. Also ich mache mich nicht nur beliebt in meiner eigenen Szene mit meinem sehr ökonomischen Ansatz auf die Szene, aber ich sage, daran müssen wir uns messen lassen. Also mein Ziel ist es, dass wir Impact-Unicorns produzieren. Wer die klassischen Unicorns der Startup-Szene kennt, weiß, dass das Startups sind, die 1 Milliarde oder mehr bewertet sind. Impact-Unicorns sind die Art Unternehmungen, die dem Staat 1 Milliarde Euro an Mehrwert bringen oder an Einsparungen generieren, und zwar messbar. Und ich finde, daran müssen wir uns auch messen lassen, dass wir Impact Unicorns in Deutschland produzieren. In anderen Ländern gibt es die bereits. In Deutschland sind wir schon noch sehr auf der weichen Seite, wenn man die Szene betrachtet. Und die muss sich deutlich professionalisieren, diesen Mehrwert zeigen, wenn sie da auch selber aus der Nische raus will.
Nenn doch mal ein paar Beispiele aus anderen Ländern.
Also ich glaube, das Bekannteste ist, da war ich jetzt auch gerade in Bangladesch, Muhammad Yunus, der Erfinder der Mikrokredite, der hat schon viele Milliarden, also ich glaube auf jeden Fall im zweistelligen Milliardenbereich an Mikrokredite, gerade an die Ärmsten der Armen ausbezahlt, insbesondere an Frauen, nicht nur an Männer, kann natürlich nachweisen, dass all diese Menschen nicht nur die Kredite zurückzahlen, sondern natürlich auch daraus wirtschaftlich einen Aufstieg generieren, einen sozialen Aufstieg generieren und seine Wirkung alleine von seiner Grameen Bank ist jetzt schon im vielfachen Milliardenbereich. Das gleiche hat er mit Healthcare aufgebaut, das gleiche hat er mit Wohnen aufgebaut und so weiter und wurde vielfach imitiert. Das war auf jeden Fall super spannend, ihn da in Bangladesch zu besuchen. Und jetzt macht er gerade aus einer ehemaligen Fast-Autokratie in Bangladesch eine Demokratie als neuer Premierminister. Also super spannender Fall, auch der Pionier der Sozialunternehmen.
Ja, gucken wir mal, wie das da so weitergeht.
Er
ist ja logischerweise die Galionsfigur und man hört dir deine Bewunderung für ihn ja auch an. Er ist ja auch nicht ganz unumstritten, muss man fairerweise ja auch sagen. Vielleicht würdest du sagen, er wurde auch oft zu Unrecht angegriffen, das stimmt bestimmt auch. Aber eine seiner zentralen Thesen ist ja, dass Sozialunternehmen eigentlich keine Kapitalrendite brauchen. Siehst du das auch so?
Es gibt, glaube ich, für verschiedene Organisationen einen Sweet Spot. Also ich glaube, wenn man sich um eine NGO, um die Gewalt gegen Frauen verhindern möchte und da auch die ökonomischen Kosten, tatsächlich kann man auch da quantifizieren, die wird nie so profitabel sein, wie wenn man, Schokolade nachhaltig produziert und damit irgendwie noch eine Rendite generiert. Und ich glaube, da gibt's ein ganzes Spektrum und ich sage immer, wir müssen den Sweet Spot suchen, wo wir die beste Kombination aus finanzieller und sozialer Rendite haben. Manchmal sind die 1:1, also dass man, skaliert, je mehr man verkauft, desto mehr Wirkung generiert man. Aber manchmal sind die nicht immer, miteinander, also kompatibel schon, aber skalieren nicht immer miteinander. Und ich glaube, Manchmal sind Organisationen deutlich effektiver, selbst wenn sie nur 70% oder 80% ihres eingesetzten Kapitals zurückzahlen können. Dafür tun sie ein 10-, 15-, 20-faches an sozialer Rendite zurückzahlen. Und gerade die For-Profit-Sozialunternehmen haben manchmal gar nicht so starke soziale Rendite. Also da muss man wirklich genau drauf gucken und sagen, wo kriegen wir denn am meisten? Ich sag mal, ja, volkswirtschaftliche Rendite auf unser eingesetztes Kapital. Und das können bei For- und das können bei Non-Profit sein. Aber Ziel ist die maximale Wirkung.
Die Antwort des Juristen ist, es kommt halt drauf an.
Genau, verstehe. Richtig. Ja.
Welche Rolle kann denn der Staat spielen, um Sozialunternehmern das richtige Spielfeld zu bereiten?
Also einerseits kann er mit ihnen zusammenarbeiten, so wie die Wirtschaft mehr mit Startups zusammenarbeiten sollte, sollten der Staat mehr mit Social Startups zusammenarbeiten und auch wirklich gucken, wo kann er uns im aktuellen Haushalt entlasten. Also wir wissen alle, was der demografische Wandel mit sich bringt. Die sozialen Herausforderungen, die Kassen im Sozialstaat werden auch immer knapper. Und da brauchen wir auch disruptive Innovationen, Ansätze, an die noch niemand gedacht hat, die, glaube ich, auch einfach deutlich, dass der Staat deutlich mehr mit den gleichen Mitteln bewirken kann als jetzt, statt immer selber immer fetter zu werden. Und da muss er genauso voll auf Innovation setzen, wie unsere Wirtschaft voll auf Innovation setzen muss.
Total spannend, insbesondere der Begriff disruptiv, ne? Also das, was ihr bei Social B macht, ist ja irgendwie eine sicherlich sehr, sehr gute Koordinationsaufgabe, die eine Lücke füllt, die bisher leider niemand gefüllt hat, ne? Wir haben eine Bürokratie, die ist so kompliziert, dass selbst die Gutwilligen, die Geflüchtete einstellen wollen, das kaum können. Das ist sicherlich herausragende Arbeit, aber per se Kernerarbeit, die in ihrem Wesen nicht disruptiv ist, sondern einfach den bürokratischen Dschungel irgendwie, ne, zugänglich machen. Was wären denn disruptive soziale Innovationen und disruptive Sozialunternehmungen?
Die suchen wir natürlich jetzt auch bei der Sprint. Ich glaube, bei Social B, man kann es immer ein bisschen breiter definieren. Ich glaube, wenn wir jetzt als einzelne NGO so ein paar tausend Geflüchtete integrieren, ist das irgendwie nett. Wenn wir uns mit allen anderen zusammenschließen, wenn wir uns auch mit denen zusammenschließen aus anderen Ländern, können wir natürlich eine ganz andere Relevanz entwickeln, auch politisch mitsprechen, natürlich viel stärker in die aktuellen Systeme kommen und vielleicht tatsächlich auch in Deutschland die Migrationskrise im größeren Stil lösen. Also ich würde sagen, disruptiv ist, wenn man es relativ schnell schafft, das Große und Ganze, das soziale Problem wirklich zu lösen. In der Migrationskrise ist es schon ambitioniert, aber ich glaube, es ist zumindest, wenn man es sehr mutig nach vorne denkt, als Plattformlösung, Bürokratie per Knopfdruck etc., da kann man schon ziemlich viel umwälzen. Andere Dinge, die ich mir gerade anschaue, sind zum Beispiel ein Projekt im Regenwald, tatsächlich im Amazonas. Die nutzen Satellitentechnologie, um Abholzung früh zu entdecken, arbeiten mit den indigenen Völkern zusammen, um Frühwarnsysteme zu etablieren und wollen so perspektivisch innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre den kompletten Amazonas quasi so unter Schutz stellen, dass dort keine Abholzung, illegale Abholzung mehr stattfindet. Und das ist dann schon disruptiv, wenn man eine Kombination findet aus den indigenen Völkern und irgendwie Satellitentechnologie, um sozusagen von 0 auf 1 zu gehen und den Abholzung quasi zu stoppen. Und das sind, finde ich, spannende Projekte. Und in Deutschland im Sozialstaat haben wir gerade auch ein tolles Projekt, zum Beispiel We Fix Social. Die arbeiten daran, alle Anträge, alle sozialen Anträge auch quasi, man gibt einmal ein seine Lebenssituation und am Ende wird einem ausgespuckt, für welche Anträge man Anspruch hat, wie die sich auch gegenseitig nicht, ich sag mal, aushebeln. Weil manchmal, wenn man den Antrag A einreicht, ist man nicht mehr für B, darf man B nicht mehr machen. Und es ist so undurchsichtig und so beängstigend für die Menschen, die tatsächlich Sozialleistungen beantragen müssen, dass es sozusagen wahnsinnig einfach wird. Jetzt kann man dann spannende Diskussionen führen, dann muss der Staat ja mehr Geld ausgeben, aber auf der anderen Seite ist Bürokratie, darf ja nicht bewusst als Verhinderer eingesetzt werden. Und dann führt man endlich die richtigen Diskussionen, welche Ansprüche wollen und können wir uns leisten, wenn alle wirklich auch Zugang dazu haben. Und so finde ich, kommt man in sehr spannende Narrative und auch in Umdenken, was wir auch in Deutschland im Sozialstaat beginnen müssen. Und da ist dann diese NGO nur der Anfang. Aber es zieht natürlich einen Rattenschwanz mit sich an strukturellen Reformen, die wir dann auch, über die wir dann ehrlich diskutieren können.
Was ist denn deine Rolle jetzt bei der Sprint als neue Kollegin von uns? Und inwieweit oder welche Rolle sollen sozialen Innovationen im engeren Sinne bei der Sprint künftig spielen?
Also die Sprint hat ja erstmal das Ziel, soziale und ökologische Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Und das natürlich idealerweise mit technologischen Mitteln. Aber soziale Innovationen sind schon seit jeher bei der Sprint mit verankert. Spätestens auch seit dem Sprint-Freiheitsgesetz sehr explizit. Aber eben noch kaum vertreten. Also wir haben, glaube ich, unsere Spezialisten für Kernfusion, für Krebsforschung, für Biotech etc. Und ich bin sozusagen die Expertin für soziale Innovationen. Wir haben ja auch schon mit im Bildungsbereich die ersten Schritte gemacht, auch bevor ich gekommen bin. Und wir versuchen natürlich jetzt in Bildungs- und Demokratiefragen, in Sozialstaatsfragen, also in allen Anführungszeichen weicheren Themen, auch die Durchbrüche zu suchen, die Deutschland braucht, um langfristig innovativ, wettbewerbsfähig und vorn dabei zu bleiben.
Okay, spielen wir Wunschkonzert. Leben ist jetzt ein sozialunternehmerischer Ponyhof. Was sind die wichtigsten Hebel, die du, wärest du allmächtig in diesem Feld, jetzt einfach umlegen würdest?
Also ich würde natürlich erstmal Ausgründungen fördern. Wir brauchen viel mehr richtig starke Unternehmer, Unternehmerinnen, die auch Lust haben zu skalieren, die Lust haben, diese Wirkungen auch zu zeigen, die Impact Unicorns produzieren wollen. Wir haben jetzt schon die ersten Initiativen an Tech-Unis gestartet, die im großen Stil Ausgründungs- und Transferkultur stärken wollen, dass wir auch diese Pipeline auch aufbauen an wirklich richtig guten und starken und skalierbaren Ideen, die auch, damit wir echt, ich glaube, eine deutlich bessere Auswahl haben, um zu überlegen, was hat dann wirklich das Potenzial, Deutschland disruptiv zu verändern, weil genau das muss die Ambition sein, dass wir da nicht in diesem Klein-Klein, in dieser netten Nische bleiben, sondern einfach auch diese Durchbrüche beweisen, und das sind wir auch als Szene schuldig. Wir haben die großen Durchbrüche in Deutschland da noch nicht gemacht, aber ich sag mal, wenn du zu einer Unternehmertum gehst nach München und die zeigen einmal, wie die Rakete ESA Aerospace da abhebt und sagen, das war ein TUM-Startup, dann fragt irgendwie keiner mehr, warum wir das noch brauchen. Und ich glaube, genau solche Durchbrüche brauchen wir auch im, ich sag mal, im Sozialunternehmerbereich, die jeder kennt in Deutschland, um die man nicht mehr drumherum kommt. Und das wäre auch mein Wunsch, 10 Impact Unicorns bis 2030 aufzubauen, zu identifizieren, auch mit der Sprint. Aber das ist natürlich nur der Anfang. Eigentlich will ich, dass jedes Unternehmen in Deutschland eine soziale oder ökologische Mission hat, was ausgegründet wird, das wirklich auch einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leistet. Ich persönlich bin gar nicht so stark auf diesem Thema Sozialunternehmertum verhaftet. Wir sollten alle eine Ambition haben, Unternehmen aufzubauen, die auch eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft haben, und dann noch viel mutiger zu werden.
Also oft ist es ja so, dass auch Durchbruchsinnovationen sich schnell verbreiten. Nun sagst du, dass bis dato nicht so wahnsinnig viele, jetzt in den letzten Jahren zumindest, aus Deutschland kamen. Welche würdest du denn am liebsten nach Deutschland holen? Für welche Themen? Also Obdachlosigkeit oder Arbeitslosigkeit oder... Was wären für dich Themenfelder, auf die du jetzt international, und du bist ja international sehr, sehr gut vernetzt und viel unterwegs, sagst, oh, da können wir uns Inspiration holen, und da wäre vielleicht der Weg, das zu kopieren oder leicht zu adaptieren, der schnellste, der beste?
Mhm. Also da gibt es natürlich viele einzelne Ansätze, also Social Housing, um Obdachlosigkeit zu besiegen, was gerade in den skandinavischen Ländern teilweise schon fast flächendeckend gemacht wird. Haben sie riesige Erfolge beim Thema Obdachlosigkeit gemacht. Ich war in Brasilien, da werden Menschen in den Favelas und gerade auch indigene Völker durch Recode zu Codern ausgebildet, schon sehr frühphasig, kommen so sehr schnell raus aus, ich sag mal, sozialer Ungleichheit, Perspektivlosigkeit und finden im großen Stil Arbeit. In Indien gibt's die Children's Helpline, die mittlerweile in 150 Länder skaliert ist und über 200 Millionen Kinder in der Erstversorgung akuter, ich sag mal, lebensbedrohlichen Situationen geholfen hat. Natürlich in Deutschland müssen wir ein bisschen anders ansetzen. Da muss man überlegen, wo ist der große Hebel? Und ein Thema finde ich wahnsinnig spannend in England. Better Society Capital, was eben diese soziale Investitionsbank ist, die speist sich aus vergessenen Bankkonten, nachrichtenlosen Bankkonten. Da liegen teilweise, wurden schon mehr als 1 Milliarde Euro an Kapital für disruptive und gesellschaftliche Innovationen gehebelt. Und mittlerweile jeder investierte Euro dort münzt in 3 Euro an privatem Eigenkapital, also was private Investoren, private Förderer auch mit investieren. Also der hebelt den ganzen Kapitalmarkt in England so, dass quasi in ganz England dort stärker investiert wird in Sozialunternehmen. Und dadurch professionalisieren sich die Sozialunternehmen in einem Riesensprung. Und das ist natürlich Henne-Ei. Wie bauen wir einen Markt auf? Und damit beschäftige ich mich sehr stark auch in Deutschland. Wie schaffen wir es, eine professionelle Infrastruktur sowohl auf der Kapitalseite aufzubauen und dann natürlich auf eine Pipeline für Sozialunternehmen in Deutschland aufzubauen?
Ja, Moment, das habe ich gerade richtig verstanden. Also quasi die Konten, wo irgendjemand irgendwann gestorben ist oder sich verabschiedet hat und die dann da so rumliegen und die gewissermaßen niemand rechtlich mehr gehören, dieses gefundene Kleingeld, das wird dann als Kapitalstock für Sozialunternehmen genutzt?
Genau, richtig. Nur, dass sie nicht mehr niemanden gehören, sondern es ist in England sind es nach 10 bis 15 Jahren, gelten sie als vergessen und dann sind die Abrufquoten liegen im unteren einstelligen Prozentbereich. Man hat dann sowas gemacht wie so eine Website www.findemeinkonto.de. Das heißt, die Auffindbarkeit verbessert, aber trotzdem hat sich die Abrufquote kaum verändert. Und bis dahin ging es einfach ins quasi Eigenkapital der Bank. Das war ein netter Bankengewinn und dort wird es sozusagen verwaltet und für soziale Innovationen investiert. Wenn jemand das Geld oder sich wieder an sein Bankkonto erinnert, es wieder haben will, kriegt das jederzeit zurück. Also es ist keine Enteignung, sondern nur eine Nutzung der Mittel während der, ich sag mal, Phase der Vergessenheit. Und so konnten eine ganze Infrastruktur, ein ganzes Ökosystem in den UK aufgebaut werden. Übrigens auch ein Vorhaben im aktuellen Koalitionsvertrag. Also mal schauen, ob das jetzt auch in Deutschland kommt. Das will ich natürlich sehen und setze mich dafür ein, dass es auch wirklich so kommt und auch wirklich für disruptive soziale Innovationen genutzt wird.
Spannend. Vergesslichkeit als Grundlage für soziale Innovationen.
Also so oft Kleingeld.
Ja, yeah. Ich habe irgendwann beim Aufräumen mal so ein altes Sparbuch mit 27,50 Mark gefunden. Die gibt's wahrscheinlich auch immer noch. Ich habe nämlich nichts gemacht, als ich das gefunden habe. Ich habe dann nicht bei der Sparkasse Wetzlar angerufen und gesagt, hey, mir gehören auch 27,50 Mark. Wie viel Zinsen habe ich denn da jetzt? Ja,
dann hat die Sparkasse Wetzlar 27,50 Mark Eigenkapital von dir bekommen. Und das mittlerweile in ihrer Bilanz.
Interessant. Nee, ich würde mich freuen, liebe Sparkasse Wetzlar, falls jemand von euch zuhört, bitte sorgt dafür, dass dieses Geld jetzt in ein interessantes, sozial innovatives Startup investiert wird. Wo steht denn, du hast eben ja schon ein paar ganz interessante Kennzahlen gesagt, ne? So 10 Unicorns, Impact Unicorns bis 2030. Mal doch mal so ein optimistisches Szenario aus. Wo steht Sozialunternehmertum in Deutschland, Europa in 15 oder 20 Jahren?
Genau, also in den nächsten 5 Jahren will ich erstmal 10 Impact Unicorns, also die Durchbrüche, an denen keiner mehr vorbeikommt, weil die man sofort im Kopf hat. Genauso wenn man in Startups so seine 3-4 Startups kennt, wenn man in Impact Startups seine 3-4 Impact Startups kennt, die dann auch wirklich jeder Bürger, jede Bürgerin irgendwie kennt. Das wäre mein Wunsch. Und so entsteht natürlich auch ein ganz anderer Hype, also dass viel mehr Menschen Lust haben, in dem Bereich zu gründen. Also bis 2035 würde ich mir persönlich mindestens mal eine Verdopplung des Sektors wünschen. Und natürlich auch eine deutlich stärkere Ausgründungskultur. Also aktuell haben 40% aller ausgegründeten Startups eine soziale, ökologische Mission. Bis 2035 würde ich gerne mal, dass es mindestens 80% sind. Und gleichzeitig würde ich mir eine weniger starke Trennung zwischen dem ganzen Thema Sozialunternehmertum und anderen, ich sag mal, Formen der Innovation. Ich finde, die Sprint hat einen wahnsinnig schönen Impact-Gedanken, die Technologie als Mittel zum Zweck sieht, um große gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Und das irgendwie von Energie bis Gesundheit bis Gesellschaft, Bildung. Und genauso breit ist eigentlich auch mein Verständnis. Und dadurch sind diese Welten gar nicht mehr so getrennt. Also im Endeffekt, wir brauchen mehr Unternehmer, Unternehmerinnen, die unsere großen Herausforderungen unternehmerisch lösen, gerne auch mit Technologie. Und es ist dann egal, ob es im sozialen Bereich ist, im Gesundheitsbereich, im Energiebereich. Wir wollen ja einfach alle eine Welt haben, in der wir alle Bock haben, noch zu leben und in der es Perspektive gibt.
Vorletzte Frage, welcher Aspekt bei der ganzen Diskussion wird am stärksten unterschätzt oder übersehen? Was wissen wir alle nicht über das Thema?
Wir wissen, glaube ich, nicht, wie viele Menschen sich jetzt gerade formieren und schon zusammentun und schon an diesem Pflänzchen arbeiten. Da sehen wir vielleicht die Durchbrüche erst in 4, 5, 6 Jahren, aber die Szene hat sich auch die letzten Jahre schon wahnsinnig professionalisiert und immer mehr große Tech-Gründer gehen auch in den Bereich rein, weil sie sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie gezeigt, dass es mit E-Commerce und Software geht. Jetzt haben wir Bock, was anderes zu verändern. Ich habe gerade mit dem CEO von Thalia gesprochen, der jetzt Analphabetismus in Lateinamerika komplett abschaffen will und damit so einer Ambition und Vertriebsambition reingeht, das sieht man einfach wirklich selten. Und ich glaube, da haben wir ganz viele der Erfolgsbeispiele, die ich in den 5 Jahren sehen will. Wir sind gerade schon am Entstehen, weil so viele Menschen da jetzt auch reingehen, gerade wegen der aktuellen Krisenlage, haben immer mehr Leute Bock da drauf und gehen dann eben super mutig und progressiv da rein, und genau das brauchen wir.
Klasse. Dann übersehen wir ja mal was Positives. Meistens genau. Übersehen wir ja ein Problem. Ah, klar, aber hier übersehen wir offenbar das Potenzial oder bereits das, ist ja dann mehr als ein Potenzial. Also das bereits sich unter der Oberfläche, wie du sagst, sich die Armeen schon formiert haben, des Sozialunternehmertums.
Ja, ich nenne das auch immer die positive Unbekannte. Also es sind einfach die ganzen Dinge, also in der Prognosen rechnet man immer hoch, so wie viele Elektroautos brauchen wir noch, damit wir die CO2-Ziele schaffen. Wir rechnen immer von den jetzigen Technologien nach vorne, was wir eigentlich brauchen. Dabei müssen wir uns ja alles angucken und da mutig rein investieren in die disruptiven Ansätze, die wir noch gar nicht kennen. Das ist ja bei der Sprint so. Also KI stellt alles auf den Kopf. Vor 5 Jahren wusste man irgendwie, da kommt vielleicht mal was, aber die Dimension wird erst jetzt klar. Und ich glaube, ähnlich ist es eben auch im sozialen und gesellschaftlichen Bereich und in Unternehmungen dort. Ich glaube, ganz viel ist da gerade am Entstehen, an was wir uns noch gar nicht erträumen können.
Eine Intelligenzexplosion des sozialen Unternehmertums, das wäre herausragend. Letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stellen. Du kennst sie. Welche Sprunginnovation wünschst du dir für das Jahr 2050? In deinem Fall, also ich sage ja immer, das darf dann nichts mit dem zu tun haben, was ihr eigentlich macht. Also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn das bei dir keine soziale Komponente hat. Aber sagen wir in deinem Fall, es darf nichts mit Flüchtlingshilfe zu tun haben.
Okay, ja, ich glaube, dann ist es Impact Accounting. Also Sir Ronald Cohn, der Vater des britischen Venture Capitals, hat Venture Capital nach England gebracht, hat dann eben auch diesen Fonds aus nachrichtenlosen Bankkonten in England aufgebaut, Better Society Capital, und jetzt arbeitet er am Impact Accounting. Das heißt genau das, die soziale und ökologische Rendite einzupreisen, tatsächlich im Kapitalmarkt. Geht da irgendwie zu Bloomberg und Co. und versucht, dass es in den Aktien, in den Stockmarkets mit drin ist. Und ich glaube, das ist ja eigentlich der große Gamechanger. Wenn wir die negativen und positiven Externalitäten einpreisen im Kapitalmarkt, dann haben wir ein ganz anderes, ich sag mal, Wirtschaftssystem, ganz anderes Anreizsystem. Und dann, glaube ich, kann sich die ganze Welt in eine ziemlich positive Richtung und ziemlich rasant entwickeln, weil das Kapital in die richtige Richtung geleitet wird. Und Impact Accounting ist auch jetzt in seiner Frühphase. 2050, wenn es flächendeckend eingeführt wäre, wäre es natürlich ein Traum. Und da wird KI eine sehr große Rolle spielen, weil man eben dadurch die ganze soziale und ökologische Rendite nochmal ganz viel, viel besser messen kann. Und genau deswegen wäre es Impact Accounting.
Klasse. Danke, Sarah.
Danke dir.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt und wenn ihr uns vielleicht eine kleine Review in eurer Podcast-App hinterlasst. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Vielen Dank auch dir, wie immer, lieber Max. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Episode, und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.